Willkommen zu Entscheidendes Wissen, dem Podcast von Michelle Reimann. Informationen sind Wegweiser, die uns ans Ziel führen können oder in die Irre leiten. Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und andere sind Werkzeuge, mit denen wir verstehen können, wie genau das funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn hier gibt es entscheidendes Wissen für Alltag, Beruf und politische Nachrichten. Willkommen zur 35. Folge von Entscheidendes Wissen. Heute geht es um eine besondere Art und Weise, mit unserem entscheidenden Wissen umzugehen, nämlich um ADHS, um die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, ADHS. Das Thema dieser Folge ist also Aufmerksamkeit. Wie filtern wir Informationen raus und konzentrieren uns auf diese oder nicht? ADHS bedeutet, dass Menschen sich entweder überhaupt nicht konzentrieren können auf etwas und mit den Gedanken ständig herumspringen und große Probleme dabei haben, mit der Aufmerksamkeit bei einem Thema zu bleiben und das durchzuhalten. Das ist das D, das Defizit. Oder sehr oft kann das ins genaue Gegenteil kippen, ins H, in die Hyperaktivität. Sie konzentrieren sich vollkommen auf ein Thema, versinken in diesem und sind mit ihrer Aufmerksamkeit für nichts anderes zu erreichen. Das ist eben das H. Man könnte sagen, beides ist durchaus schön, denn mit den Gedanken herumzuspringen ist ja für Kreativität oft ein wundervoller Background und löst Kreativität aus. Und dann mit der Konzentration bei einem ewig bleiben zu können und darin versinken zu können, würde in der Umsetzung wahnsinnig helfen und ist eine wichtige Voraussetzung dazu. Zum Leidwesen vieler ADHS-Betroffener können sie das nicht selbst bestimmen, können sich nicht für einen von beiden Betriebsmodi entscheiden, und auch wenn sie wüssten, dass sie, oder wenn sie wissen, besser gesagt in der Praxis, dass sie einen der beiden Modi jetzt verwenden sollten, können sie das einfach nicht per Willenskraft machen. Also ob sie gerade in Hochkonzentration versinken oder in totaler Konfusität von Thema zu Thema, von Assoziation zu Assoziation, von Ziel zu Ziel springen, ist nicht durch Willenskraft, nicht durch Entscheidung bestimmbar. Und das empfinden sie nicht nur oft als Problem, das ist auch ein Problem für Menschen, die mit ihnen kommunizieren, für ihre Umwelt, wenn eben genau das nicht festlegbar ist, ob sie bei einem Thema bleiben, wenn man mit ihnen spricht, oder ob sie nur bei diesem Thema bleiben und nach innen versinken. Neurodiversitäten sind besondere, ungewöhnliche Arten und Weisen, wie ein menschliches Gehirn Informationen verarbeitet, also besonders diverser Umgang mit entscheidendem Wissen. Deshalb passt es in diesen Podcast. Nun wird in diesem Monat natürlich viel über Neurodiversitäten gesprochen. Das Besondere, den besonderen Nutzen, den ich hier versuche zu bieten, ist die Einordnung in ein Kommunikationsmodell, in das Navigationsmodell, das den Hintergrund für diesen Podcast bietet. In Folge 33 habe ich das schon sehr ausführlich erklärt und für viele Neurodiversitäten. In Folge 34 haben wir uns vor allem um Autismus gekümmert und um die Wahrnehmung, und heute geht es eben um ADHS. Im Navigationsmodell beschreibe ich die menschliche Informationsverarbeitung in 6 Schritten, die sich in einer unendlichen Schleife immer wiederholen. Und diese 6 Schritte lauten die Wahrnehmung von Information, das Filtern des wirklich Wichtigen, das Lernen, dann das Erinnern und Abrufen, Assoziieren ist der 4. Schritt, das Bewerten und Entscheiden ist der 5. Schritt, das Handeln ist der 6. Und die Veränderung oder Nichtveränderung, die in der Umwelt dann eintritt, kann man ja wieder wahrnehmen. Wir sind wieder beim 1. Schritt. Also wahrnehmen, filtern, lernen, erinnern, bewerten, handeln. Und jetzt ist der Punkt, dass das Filtern all dieser Unmengen von Informationen, die uns umgeben und die sich in unserem in unserer Erinnerung, in unserem Langzeitgedächtnis befinden, bei ADHS anders läuft als bei den meisten von uns, divers läuft und damit eine Neurodiversität ist. So wie wir es vorhin beschrieben haben, wenn das D ein herumspringender Gedanken ist, bedeutet das also, dass sie beim Filtern ständig neue Prioritäten aus ihrem Wissen herausfiltern und bei der Hyperaktivität, bei der extremen Konzentration immer dasselbe Thema und nur ein Thema aus ihrem Wissen, aus ihren Informationen herausfiltern. Um das etwas besser aufzuschlüsseln, tauchen wir in die Funktionsweise des Gehirnes ein. Das Wichtige, was wir hier berücksichtigen müssen, ist, dass das Arbeitsgedächtnis, auch Kurzzeitgedächtnis genannt, ein sehr kleiner Teil des Gehirnes ist, der nur sehr wenige Informationen verarbeiten kann, das aber hochaktiv, das sind die Informationen, mit denen wir jetzt gerade arbeiten. Das Arbeitsgedächtnis braucht sehr viel Energie und deshalb ist es so klein und verarbeitet eben nicht immer alles, was wir tatsächlich wissen. Das kann man mit einem ganz einfachen Test zeigen. Ich erwähne jetzt einen Begriff, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade nicht in eurem Arbeitsgedächtnis befindet und ihr könnt dann gar nicht anders, als gewisse Assoziationen dazu abzurufen aus dem Langzeitgedächtnis. Wenn ich sage China, ruft ihr andere Assoziationen ab, als wenn ich sage Amerika. Bleiben wir bei Amerika, dann könnte es sein, dass ihr jetzt den Kontinent abruft, zum Beispiel ein Landkartenbild davon, oder dass ihr die Vereinigten Staaten von Amerika abruft, oder dass ihr sogar an Donald Trump denkt. Wenn ich jetzt im April 2026 über die Vereinigten Staaten gesprochen habe und dann das Wort Iran sage, werdet ihr vermutlich abrufen, dass jetzt gerade der Krieg mit den Vereinigten Staaten stattfindet, die Vereinigten Staaten den Iran bombardieren. In unserem kleinen Arbeitsgedächtnis verbinden wir also Informationen aus zwei Quellen. Einerseits aus unseren Sinnesorganen, im Falle eines Podcasts aus den Ohren, aber natürlich auch aus den anderen Sinnesorganen und aus unserem Langzeitgedächtnis. Wenn wir das bewusst machen, nennen wir es Erinnern. Assoziation ist ein Erinnern, das meistens einfach mitkommt mit einer Information, die wir aus den Sinnesorganen wahrgenommen haben. Beides ist eine Form von Erinnern. Und durch Filtern entscheiden wir, welche dieser Informationen gerade eine höhere Priorität haben. Solltet ihr den Podcast jetzt gerade mit offenen Augen hören, ist die Information, die tatsächlich von außen über eure Sinne auf euer Arbeitsgedächtnis einprasselt, ja viel, viel, viel höher als das, was ihr tatsächlich verarbeitet, wenn ihr euch konzentriert auf das Audiosignal und auf diesen Podcast konzentriert. Das ist einer dieser Filtereffekte. Was ihr abruft aus dem Langzeitgedächtnis, ist der andere Filtereffekt. Und der spielt im Umgang mit ADHS, im Beurteilen, nun eine große Rolle. Die Assoziationen laufen dahin, des Aufmerksamkeitsdefizits, dann hat man gewisse Assoziationen im Kurzzeitgedächtnis und schließt an diese an und bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit von Thema weg. Die Assoziation der Assoziation der Assoziation kann schon ganz so anders sein. Man beginnt den Luftkrieg zwischen den USA und dem Iran mit dem Zweiten Weltkrieg und Pearl Harbor zu verbinden, Pearl Harbor mit Japan, Japan mit Tokio und Tokio damit, dass man vorige Woche einen Artikel über Hochgeschwindigkeitszüge in Japan gelesen hat und schon ist man bei einem vollkommen anderen Thema. Ungesteuert und, noch einmal wichtig gesagt, unsteuerbar. In der Hyperaktivitätsphase läuft es also, wenn man so will, umgekehrt. Die Assoziationen bleiben in einem engen Feld und man kann sich sehr auf das konzentrieren, was man jetzt gerade im Arbeitsgedächtnis hat. Hier könnten wir jetzt inhaltlich abbiegen zur Frage, wie wir denn solche Assoziationen bilden, wie wir sie abrufen, wie wir die Informationen so bündeln, dass die eine an der anderen hängt. Das ist auch ein wichtiges Thema für Neurodiversität und wir werden es in der nächsten Folge behandeln, wenn es um Lernen und Erinnern geht, also in der Folge 36. Jetzt geht es hier mehr darum, wie kann man denn mit ADHS umgehen? Nicht nur, wenn man selbst diese Aufmerksamkeitsdefizite hat, sondern wenn man mit jemandem vielleicht zusammenarbeitet, zusammenlebt, der diese Neurodiversität hat. Nun, das allererste, das Wichtigste ist, dass man versucht, eine Struktur von vornherein festzulegen, mit Disziplin, mit sich zusammenreißen, damit umzugehen, funktioniert so gut wie nie, zumindest sehr schlecht. Und selbst eine vorbestimmte Struktur einzuhalten, fällt Menschen mit ADHS schwer. Da ist es eine große Erleichterung, wenn eine zweite Person, jemand im Team, diese Struktur kontrolliert und sozusagen vorgibt. Das muss nicht einmal aus der Position eines oder einer Vorgesetzten sein, in dem Sinn nicht einmal eine Anweisung, ein Kommando sein, sondern alleine, dass da schon jemand ist, der an diese Struktur erinnert und sie, wenn man so will, etwas moralisch einfordert, du wolltest das doch tun, komm, lass uns das jetzt machen, kann da schon hilfreich sein und unterstützend sein. Es ist sehr hilfreich, Aufgaben, die man vor sich hat, einmal konkret in kleinere Teile zu zerlegen und den ersten Schritt davon zu bestimmen und sich einmal nur vorzunehmen, den ersten Schritt zu machen, dann ist man schon einmal drin in einem Arbeitsprozess und kann über die Assoziationen vielleicht gleich den nächsten und übernächsten machen. Und diesen ersten Schritt festzulegen, wenn man beginnt, kann ja schon Teil des Problems sein, ihn festzulegen am Abend zuvor oder einige Stunden zuvor, wo noch ganz klar ist, dass man nicht gleich die ganze Arbeit erledigen muss, kann nochmal extra hilfreich sein. Zeitblöcke festzulegen, Timer dabei laufen zu lassen, kann auch eine solche Struktur geben, einen 20- oder 30-minütigen Fokus festzulegen und sich die Pause schon von vornherein zu geben, kann helfen. Wenn man dann über diese Pause drüber springt, ist man danach meistens gar nicht unglücklich, aber man hat einmal eine Pause schon vor Augen, wenn man startet. Diese Blöcke auf Aufforderung einer zweiten Person anzugehen, ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, wo das unterstützend sein kann, durch jemanden, der aufrufen kann. Es kann auch hilfreich sein, Motivationen in einen Arbeitsprozess einzuplanen, zum Beispiel Gamification, sich vorzunehmen, ein gewisses Ziel zu erreichen und für dieses zu belohnen und mehr oder weniger das zum Spiel mit sich selbst zu machen. Wenn man mehrere Aufgaben zu erledigen hat, kann es hilfreich sein, die angenehmen, die man am liebsten erledigt, vielleicht auch die, die der geringste Aufwand sind, zuerst zu machen. Überhaupt einmal hineinzukommen ins Arbeiten, kann dann helfen, um über eine Assoziation nach der anderen in den Anschluss zu kommen und dann vielleicht in den Hyperfokus zu kommen. Wenn man das schafft, wenn man in einer Hyperfokusphase ist, dann ist es sehr hilfreich, die zu nutzen und weiterzumachen. Jemand, der so tief drinsteckt, merkt das dann oft gar nicht, das ist ja der Hyperfokus, oder nimmt sich gar nicht die Energie, um überhaupt zu reflektieren, was man jetzt tun sollte, dann tut man einfach dahin. Für Begleitpersonen, die das unterstützen, ist es auch hilfreich, diesen Modus zu erkennen und dann eben nicht zu unterbrechen, eben nicht eine Pause einzufordern oder vorzuschlagen, sondern die Menschen im Hyperfokus einfach weitermachen zu lassen. Sich hier im Team aufeinander einzustellen, kann wirklich etwas sehr Wertvolles für die ADHS-betroffene Person sein und etwas sehr Unterstützendes und Frustverringerndes für die Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen. Wie gesagt, es hilft nichts, sich zu ärgern und zu sagen, mein Gott, warum kann er oder sie sich jetzt nicht wenigstens einmal 10 Minuten konzentrieren? Warum ist er jetzt schon wieder so konfus? Das kann ja nicht so schwierig sein, sich für 10 Minuten zu konzentrieren. Doch genau das ist im falschen Moment so schwierig und eben nicht steuerbar, das einmal so zu akzeptieren und daran zu arbeiten, welche Strukturmaßnahmen man setzen kann und wie man unterstützen kann, ist wesentlich effizienter und angenehmer für die andere Person. Auch gemeinsam daran zu arbeiten, ist sicher sehr hilfreich. So, falls nun jemand bis hierher zuhört und sich zum Teil selbst wiedererkennt, es soll ja viele Leute geben, die in der Arbeit eindeutig produktiver sind, wenn ihnen das Team oder das Umfeld einen Rahmen gibt, wenn sie Termine fix einhalten müssen, wenn sie morgens bei kreativeren Leistungen ein vorgegebenes Gerüst haben, wenn sie schon am Tag zuvor den ersten Schritt setzen, etc., 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 dann bedeutet das umgekehrt natürlich nicht, dass alle Menschen, die sich hier im Kleinen wiedererkennen, ADHS haben. Das liegt daran, nämlich, dass ADHS keine Krankheit ist, wie, oder keine Verletzung ist, wie oft gesagt wird, sondern eben eine Neurodiversität und Neurodiversitäten üblicherweise einen Verlauf an Schweregraden haben. Also es ist nicht, wie ich schon zu Beginn gesagt habe in der Folge 33, es ist nicht so, dass man wie bei einer Krankheit einen Virus hat oder nicht oder bei einer Verletzung einen Beinbruch hat oder nicht, sondern wir alle haben unterschiedliche Verarbeitung von Informationen. In unseren Köpfen führen diese Informationsverarbeitung unterschiedlich durch. Und wir alle können uns manchmal gut konzentrieren und springen manchmal sehr kreativ mit unseren Assoziationen herum. Und das ist in den meisten Fällen nicht problematisch. Und dann kennen wir auch Situationen, in denen es jetzt wirklich nicht angebracht ist und trotzdem anders geht. Das haben auch die meisten von uns, ohne deshalb ADHS zu haben. Der Punkt ist einfach, eine solche Neurodiversität in einem Spektrum kann ganz, ganz, ganz schwach ausgeprägt sein, sodass sie nicht weiter auffällt und in unserem Alltag keine problematische Rolle spielt. Und bei manchen Menschen ist es stärker ausgeprägt und bei manchen Menschen dann eben sehr stark ausgeprägt und dann schon problematisch. Eine Diagnose soll innerhalb eines Spektrums festhalten, dass ein vielleicht schon problematisches Ausmaß an Aufmerksamkeitsdefizit vorliegt. Und dann, wenn es schon in problematische Bereiche im Alltag, im Umgang mit anderen Menschen gibt, dann kann man diese Diagnose, unterschiedliche Diagnosemethoden können da unterschiedliche Grenzen ziehen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es ist ja nicht einmal so, dass im Falle einer Diagnose ADHS es immer gleich auftritt. Im Falle einer interessanten Arbeit kann man sich oft sehr viel besser konzentrieren und überhaupt kein nach außen hin wahrnehmbares Problem mit der Aufmerksamkeit haben, während bei ganz langweiligen Routinejobs das Gehirn zu laufen beginnt und eine Form von Kreativität und von kreativen Assoziationen entwickelt, die es schwer macht, selbst die einfachsten Jobs durchzuhalten, weil sie so langweilig sind und die Aufmerksamkeit nicht dabei bleiben kann. Das kann dieselbe Person sein, unabhängig davon, ob eine Diagnose gestellt wurde oder nicht. Deswegen darf man das nicht überbewerten. Das soll eine hilfreiche Funktion sein, wenn man ADHS untersucht und diagnostizieren lässt. Es soll bei Menschen, die es in einer Ausprägung haben, die relativ oft tatsächlich Auswirkungen auf ihre Arbeit, auf ihre Interaktion mit anderen Menschen hat, soll es hilfreich sein, hier zu einem gemeinsamen Umgang zu finden. Das ist das Wichtige daran. Gut, das war hier die dritte Folge unserer ersten Sonderserie des Podcasts Entscheidendes Wissen zum Thema Neurodiversitäten. In der nächsten Folge wird es um Lernen und Erinnern gehen. Das werden wir hauptsächlich am Beispiel von Legasthenie besprechen. also der Fähigkeit, Buchstabenfolgen zu erlernen und abzurufen. Das ist auch eine Neurodiversität. Es geht aber auch ganz grundsätzlich darum, wie unser Gehirn beim Lernen und Abrufen funktioniert, dann auch umgelegt auf andere Neurodiversitäten, wie wir jetzt in dieser Folge gesehen haben, hat das ja auch eine entscheidende Auswirkung auf ADHS, was man abruft. Es hat auch eine entscheidende Auswirkung auf den praktischen Umgang mit Autismus und anderen Neurodiversitäten. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört in ein paar Tagen bei der nächsten Folge von Entscheidendes Wissen.